Bin sehr dankbar für diese einleitenden Gedanken, Michael. Es kann nur das aus dem Menschen herauskommen, was im Menschen drin ist. Das ist schon mal ein guter Gedanke, den wir bedenken können bei allem, was jetzt noch kommt. Ihr könnt auch mal die Präsentation dann langsam starten, die erste Seite. Ich habe mir vorgenommen, mit einem Gedicht zu beginnen, das eigentlich kein Gedicht ist, weil es sich nicht reimt, aber trotzdem heißt es so: Wer bin ich? Sie sagen mir oft, ich trete aus meiner Zelle, gelassen, heiter und fest, wie ein Gutsherr aus seinem Schloss. Wer bin ich? Sie sagen mir oft, ich spreche mit meinen Bewachern frei und freundlich und klar, als hätte ich zu gebieten. Wer bin ich? Sie sagen mir auch, ich trüge die Tage des Unglücks gleichmütig, lächelnd und stolz, wie einer, der Siegen gewohnt ist. Bin ich das wirklich, was andere von mir sagen? Oder bin ich nur das, was ich selbst von mir weiß? Vielleicht kennt der eine oder andere das Zitat. Das stammt also aus einem Gedicht, wie gesagt, von Dietrich Bonhoeffer, weithin bekannt als Pfarrer, Mitglied der Bekennenden Kirche, beteiligt am Widerstand gegen den Nationalsozialismus, ermordet im Alter von 39 Jahren im KZ Flossenbürg. In den zitierten Textzeilen wird deutlich, dass da einiges nicht zusammenpasst. Da ist von Sicherheit die Rede in ganz unübersichtlichen Situationen, von Freundlichkeit gegenüber solchen, die es nicht verdient haben, weil sie ihm mit Unfreundlichkeit begegnen, von Ergebenheit in Unglück und Leid statt Frust und Ärger, unerwartete Reaktionen. Was steckt in diesem Menschen, um die Frage vom Anfang aufzugreifen? Ist das alles menschlich oder wie sind solche Reaktionen zu erklären? Ich möchte diese Frage aufgreifen und möchte dazu einen kurzen Bibeltext lesen, der uns hilft, die Frage nach unserer Identität zu beantworten. Ich lese also aus dem 2. Korintherbrief im Kapitel 5 einige wenige Verse. Vers 15: Und für alle ist er gestorben, damit die, welche leben, nicht mehr sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben und auferweckt worden ist. Vers 17: Daher, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Siehe, Neues ist geworden. Alles aber von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat durch Christus. Weiter im Vers 21. Den, der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Soweit unser Bibeltext für heute. Wir werden uns im Wesentlichen mit dem Vers 17 beschäftigen. Da wird uns gesagt, in demselben Moment, in dem wir das Sterben des Herrn Jesus als für uns ganz persönlich geschehen begreifen und annehmen, in diesem Moment geschieht etwas völlig Unerklärliches, etwas Unbegreifliches. Unser Text spricht von einer Neuschöpfung. Und die geschieht nicht irgendwo in unserer Nähe, so dass wir sie von Weitem beobachten könnten, sondern die geschieht in uns drin. Unmittelbar in uns. Ich könnte es auch mit anderen Worten sagen: Wer für sich in Anspruch nimmt, dass der Herr Jesus für ihn gestorben ist, der erlebt eine totale Verwandlung. Der wird ein völlig neuer Mensch. Wir kennen die alte Schöpfung, die in 6 Tagen erfolgte, die mit dem ersten Menschenpaar mit Adam und Eva krönend abgeschlossen wurde. Wir kennen auch das Ziel Gottes mit diesen und allen Menschen, die dann noch nach ihnen kommen sollten. Das Ziel Gottes war enge Gemeinschaft mit den Menschen. Das Ziel Gottes war das Wohlfühlen im Paradies, wo es an nichts fehlte. Ich könnte es auch anders sagen. Das war der Himmel auf der Erde, damals im Garten Eden. Gott war da und wandelte dort, wo die Menschen waren. Aber dann änderte sich alles. Es kam zur ersten Übertretung des Wortes Gottes, zur ersten Sünde. Und mit dieser ersten Sünde trat eine Änderung ein, die unausweichlich, global und nicht wieder zurückzunehmen war. Die Menschen mussten den schönen Garten verlassen. Die Gemeinschaft mit Gott war nicht mehr möglich. Eine Wiederherstellung des alten Zustands ausgeschlossen. Und der Himmel, der gerade noch auf der Erde war, plötzlich unerreichbar fern. Nun prägten Mühe und Arbeit, Unrecht, Streit, Not, Krankheiten, Kriege, Tod den Alltag der Menschen. Und sie prägten auch die Menschen selbst. Paulus schreibt mal an die Römer: Ich aber bin fleischlich unter die Sünde verkauft. Wie ein Sklave gehörten jetzt alle Menschen der Sünde oder besser gesagt dem Teufel und mussten nun so leben, wie der Teufel will und wollte. Und sie lebten so, ohne auf Gottes Gedanken in irgendeiner Form zu achten. Der Text nennt das, sie lebten sich selbst. Und Gott hat das Urteil gesprochen über alle, die so leben und lebten. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Weil Gott dieses Urteil gesprochen hat und weil der Mensch schuldig geworden ist, lebt der in Sünde gefallene Mensch und mit ihm die ganze Schöpfung auf ihr Ende zu. Schritt für Schritt sind wir Menschen, unsere Erde, alles, was wir sehen, unterwegs zu einem Ziel, das Gott nicht wollte. Die verzweifelte Suche um Verbesserungen beim globalen Klima oder die Versuche der Beachtung der Menschenrechte oder die Bekämpfung von Hunger und Armut sind eigentlich nur Versuche, die nur wenig oder fast nichts ausrichten, bleiben viel zu oft erfolglos. Man braucht nur Zeitung lesen oder Nachrichten zu sehen und man findet diesen Trend bestätigt. Es geht immer weiter abwärts. Und da muss man fragen, sind wir diesem Trend ausgeliefert? Ja und nein. Ja, weil wir in dieser Welt leben. Aber nein, weil das von Gott her nicht so gedacht war und weil Gott es auch anders will und anders anbietet. Deshalb komme ich zurück auf unseren Text. In diese verfahrene Situation hinein ruft er nämlich uns zu, Jesus Christus ist gestorben und er hat damit unsere Strafe verbüßt. Nur, dass wir eben nicht automatisch gerettet sind, Wir müssen das wie einen Gutschein noch einlösen. Vers 17 umschreibt das so: Wenn jemand in Christus ist. Und viele andere Umschreibungen sind uns auch bekannt. Wir sprechen zum Beispiel von Bekehrung oder von Wiedergeburt oder davon, dass wir unsere Schuld ihm bekannt haben und ihn um Vergebung gebeten haben, wie auch immer. Jedenfalls geschieht es in genau diesem Moment. Wir werden nicht nur später einmal von Strafe und Hölle und ewigem Tod errettet, sondern wir sind augenblicklich eine neue Schöpfung. Und das hat mich begeistert. Was im Anfang war, das geschieht noch einmal. Gott schafft wieder etwas Neues. Ja, Jesus erklärt dem Nikodemus diesen Vorgang mal: Wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Der Nikodemus fragt ihn, wie das geschehen kann. Und der Jesus erklärt es ihm und sagt: Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Das ist die Frage, die Grundlage für die Neuschöpfung. Jeder, der an ihn glaubt. Könnt ihr auch Johannes 3, Vers 36 noch lesen. Wer an den Sohn glaubt, hat ewiges Leben. Wer aber dem Sohn nicht gehorcht, wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Durch den Glauben an den Herrn Jesus hat Gott eine neue Möglichkeit geschaffen zur Gemeinschaft mit ihm, zum ewigen Leben, zum Himmel zurückzukommen. Genauso, wie er es von Anfang an gedacht hatte. Ich habe es gesagt, wie das geschieht. Jeder, der an ihn glaubt, hat ewiges Leben. Es ist die Folge des Glaubens. Und außerdem ist es eine neue Geburt in eine neue Welt hinein, in eine geistliche Welt hinein. Bei dieser Wiedergeburt entsteht ein neuer Mensch, ein geistlicher Mensch in unserem alten Körper drin. Gar nicht sichtbar. Man kann ihn vielleicht spüren auf verschiedene Weise, aber zu sehen ist es nicht. Und es kommt dazu, dass der alte Mensch mit seinen Maßstäben und Zielen eigentlich gestorben sein sollte zu diesem Zeitpunkt. Aber wir wissen, dass das oft so nicht funktioniert. Und dass der alte Mensch manchmal das Neue in uns so stark verdeckt, dass es kaum zu sehen ist. Paulus gibt an der Stelle einen interessanten Tipp. Er sagt: Haltet euch der Sünde für tot. Seid unanfechtbar gegenüber dem, was sonst noch auf euch einstürmt. An Alten, an Schuld, an Versuchung. Ja, an dem, was uns von Gott wegzieht. Haltet euch dem allen für tot. Und deshalb ist vieles, was unser Leben bisher kennzeichnete, unsere Maßstäbe, unsere Motive, ja sogar unsere Wünsche und unsere Ziele, diesem alten Leben zuzurechnen. Und es sollte der Vergangenheit angehören. Aber seit unserer Bekehrung existiert im Gegensatz zu diesem alten Menschen eine Neuschöpfung, die Gott in uns bewirkt hat. Wir haben beim Herrn Jesus gehört, er nennt das eine Wiedergeburt aus Wasser und Geist. Und wer so von Neuem geboren ist, kann wieder Gemeinschaft mit Gott haben. Das ist die gewaltige Neuerung. funktioniert nicht bei dem alten Menschen. Die Sünde, die die Gemeinschaft mit Gott verhinderte, ist vergeben, weggetan, wirkungslos. Und diese neue Identität, die aus Gott geboren ist, die in uns drin ist, ist heute schon passend für die Gegenwart Gottes, für die Ewigkeit. Und deshalb dürfen wir uns auf den Himmel freuen. Nun wollen wir uns in dieser Stunde diese neue Schöpfung Gottes und ihre Wirkungen auf uns noch ein bisschen näher ansehen. Es gibt verschiedene Wirkungen. Die erste Wirkung ist eine neue Herkunft. Wer neu geboren ist, hat auch einen neuen Vater. So wie die erste Schöpfung von Gott geschaffen wurde, hat auch die zweite, die Neuschöpfung, ihren Ursprung in Gott. Unsere alte Existenz als Kinder Adams ist beendet und wir sind neu geschaffen in Christus. Paulus vergleicht, wie in Adam alle sterben, so werden auch in Christus alle lebendig gemacht werden. Unsere natürlichen Eltern konnten uns nur in eine vergängliche Existenz hineinbringen. Aber die Dimension der neuen Schöpfung ist die Ewigkeit, ist der Himmel. Und das ist uns sicher. Gott hat uns als seine Kinder angenommen. Ich lese 1. Johannes 3, Vers 1. Seht, welch eine Liebe uns der Vater gegeben hat, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Und wir sind es. Deswegen erkennt uns die Welt nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Geliebte, jetzt sind wir Kinder Gottes. Und es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber, dass wenn es offenbar werden wird, wir ihm gleich sein werden. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Die neue Identität, über die wir heute nachdenken, ist nur ein Vorschuss, wie eine Anzahlung. Aber Gott gibt uns damit die Garantie auf die volle Erfüllung. Es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Es übersteigt jede Vorstellungskraft. Wenn wir lesen, wir wissen aber, wenn es offenbar werden wird, dass wir ihm gleich sein werden, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Kann sich das jemand vorstellen? Und das ist noch nicht mal alles. Wie ein guter, natürlicher Vater nur das Beste für seine Kinder im Sinn hat, will Gott uns auch überreich beschenken. Römer 8, Vers 17. Wenn aber Kinder, so auch Erben, Erben Gottes und Miterben Christi. Wenn wir wirklich mitleiden, werden wir auch mitverherrlicht werden. Wer kann das verstehen? In dieser neuen himmlischen Welt, für die der neue Mensch geschaffen ist, der in uns schon angelegt ist, schon geboren ist, wird es uns an nichts fehlen. Unsere natürlichen Väter mögen nicht perfekt sein oder gewesen sein. Und wir merken in unserer Zeit, wie oft Väter nicht das eigentlich erfüllen, was von ihnen erwartet wird. Aber das trifft ganz und gar nicht auf Gott, unseren Vater, zu. Er ist das Vorbild aller irdischen Väter. Er übertrifft sie doch bei weitem. Er hat einen guten Plan mit uns. Immer. Auch wenn er Wege mit uns geht, wo wir etwas lernen sollen. Aber wir dürfen in jeder Situation wissen, dass er uns immer ganz nah ist. Dass er uns beschenkt. Dass er unseren Weg tagtäglich sieht und lenkt und oft genug auch eingreift, wenn es gefährlich wird. Und wir dürfen jederzeit zu ihm kommen. Einen solchen Vater zu haben, allwissend, allmächtig, allgegenwärtig, ist das Beste, was uns passieren könnte. Oder was uns passieren kann, falls jemand diese Entscheidung noch nicht getroffen hat. Ich komme zu einem nächsten Punkt. Eine neue Persönlichkeit. In Galater 2, Vers 20 schreibt Paulus, nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Und was ich jetzt im Fleisch lebe, lebe ich im Glauben. Im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Ich habe früher lange an der Formulierung herumbuchstabiert, wenn Paulus schreibt, in Christus. Könnte man das nicht vorstellen? Wie funktioniert das? Oder Christus in mir? Hab versucht, das wörtlich zu nehmen. Kommt man nicht gut weiter. Ich habe jetzt unter dem Begriff Identität mal ein Synonym-Wörterbuch bemüht und da wird's interessant. Und es deutet mir auch ein wenig das, was ich gerade als Frage aufgeworfen habe. Wie ist das zu verstehen? Christus in mir. Es ist die zunehmende Ähnlichkeit, das Ebenbild, die Gleichartigkeit, die ich ausstrahlen soll. Eine Wahlverwandtschaft oder Übereinstimmung, Einklang, Eintracht, Harmonie, Gleichgesinntheit. Das alles sind Dinge, die wir mit dem Begriff Identität verknüpfen können und die auch gemeint sind, wenn wir davon reden, dass wir in Christus sind und er in uns. Wahlverwandtschaft. Während der alte, noch nicht wiedergeborene Mensch den ungehorsamen und von Gott getrennten Adam gleicht, dürfen wir vom Zeitpunkt unserer Wiedergeburt an in allem, in unseren Gedanken, unseren Worten, unseren Taten, ja mit unserem ganzen Leben, diesem Christus immer ähnlicher werden. Das heißt, dass unser Leben neue Grundsätze bekommt, neue Ideale, dass unser Denken und Verhalten verändert wird und dass wir uns immer mehr von denen unterscheiden, die eben eine Wiedergeburt noch nicht erlebt haben. Wir werden mit dem alten Menschen, der in uns noch da ist, in ständigem Konflikt sein. Was die Ziele, was die Motive, was die Reaktionen, unsere Worte, unsere Taten und vieles andere betrifft. Aber wir wollen darauf achten und den Herrn bitten, dass es uns gelingt, dass er in uns immer mehr Gestalt gewinnt. Ich will ein paar Beispiele sagen, wie das dann aussehen könnte. Wir sind viel zu oft egoistisch, obwohl wir den Nächsten wie uns selbst lieben sollten. Und wie ist es mit den Notlügen, mit der üblen Nachrede, mit liebloser, übertriebener Kritik, wo wir doch eigentlich dem ähnlicher werden wollen, in dessen Mund kein Trug war? Manchen Sünden sagen wir nicht entschieden genug ab, obwohl Paulus so deutlich schreibt, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt ist, und der Leib der Sünde abgetan sei, dass wir der Sünde nicht mehr dienen. Andererseits kann es auch sein, dass unser Verhalten nicht zur Situation passt und dass die Menschen um uns herum es nicht verstehen, so wie es am Anfang bei Dietrich Bonhoeffer war. Da schreibt vielleicht ein Schüler nicht mehr ab oder Ein Azubi bezahlt auch die Kurzstrecke im Bus und in der Straßenbahn, obwohl sicher ist, dass er nicht erwischt wird, weil sein Gewissen geschärft ist und weil er weiß, dass auch solche Kleinigkeiten Betrug sind. Oder es erlebt jemand, der ungerecht behandelt wird und zahlt nicht mit gleicher Münze zurück, weil er weiß, dass der Herr Jesus für die gebetet hat, die ihm Unrecht getan haben. Oder es kann sein, dass jemand an sich erleben lässt und zeigt, dass er nicht frustriert ist durch Krankheit und Leid, sondern dass er es annehmen kann in dem Wissen, dass Gottes Wege gut für uns sind. Und weil er das Vorbild hat in dem Herrn Jesus, der sich auch dem Willen des Vaters fügte, in seiner größten Not. Also ein Wiedergeborener wird mehr und mehr ein Leben führen, das dem Vorbild Jesu ähnlicher wird. Das ist schwierig, aber es gibt eine Hilfe. Und das ist mein dritter Punkt. Die Hilfe heißt der Heilige Geist, der mit dieser neuen Schöpfung verbunden ist. Da Jesus kündigt den Seinen an, den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht, noch ihn kennt. Ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird bei euch sein. Dieser Heilige Geist wird uns situationsbezogene Hilfe und Orientierung geben. Wandelt im Geist bedeutet dabei, wandelt in Übereinstimmung mit dem Geist Gottes. Der Geist wird zunächst unser Denken beeinflussen. Römer 8, Vers 5 sagt, dass wir auf das sinnen sollen, was des Geistes ist. Er wird in unserem Alltag präsent sein und uns zu einem Leben helfen, das Gott gefällt. Der Jesus hat gesagt, der Heilige Geist, den der Vater senden wird, wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Und Paulus schreibt an die Galater, wandelt im Geist und ihr werdet die Begierde des Fleisches nicht erfüllen. Im Epheserbrief wird Paulus dann noch konkret. Ich will ganz kurz auf vier Wirkungen eingehen, auf vier Ergebnisse des Wirkens des Heiligen Geistes. Es sind vier von ganz vielen, weil sie so im kurzen Zusammenhang von Paulus erwähnt werden. Wir finden das im Epheser 5. Der Heilige Geist hilft zu einer gottgemäßen Kommunikation untereinander. Ich lese uns den Vers vor. Epheser 5. Werdet voller Geist, indem ihr zueinander in Psalmen und Lobliedern und geistlichen Liedern redet und dem Herrn mit eurem Herzen singt und spielt. Sagt allezeit für alles dem Gott und Vater Dank im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Ordnet euch einander unter in der Furcht Christi. Vier Anweisungen von ganz vielen anderen, die hier nicht erwähnt werden. Eine gottgemäße Kommunikation untereinander. Paulus schreibt an anderer Stelle, Unzucht aber und alle Unreinigkeit oder Habsucht soll nicht einmal unter euch genannt werden, wie es Heiligen geziemt. Auch Unanständigkeit und albernes Geschwätz und Witzelei, die sich nicht geziemen. Stattdessen aber Danksagung. Die Erfüllung mit dem Heiligen Geist öffnet unseren Mund, um von geistlichen Dingen zu reden. Damit sage ich nicht, dass wenn wir uns besuchen, dass wir uns nur über Bibeltexte unterhalten müssen. Nein, es gibt ganz viele gute Themen, die wir bewegen dürfen. Aber wir sollten einfach unser Reden untereinander und vor allen Dingen unser Reden übereinander einmal auf den Prüfstand stellen. Ob das alles vom Heiligen Geist so gewollt ist, wie es manchmal läuft? Kein faules Wort komme aus eurem Mund, sondern seid aber zueinander gütig, mitleidig und vergebt einander, Das wäre doch mein Vorhaben für unsere Gespräche untereinander. Punkt 2. Eine dankbar frohe Kommunikation mit Gott, unserem Vater, darf schwerpunktmäßig aus unserem Herzen kommen. Unser Herz, das Zentrum unseres Denkens und Fühlens, soll ganz neu gefüllt werden. Mit ganz anderen Worten. Es gibt so viel Gutes, das wir täglich erleben. Und das wir Gott sagen dürfen. Nicht mal das Eigenlob soll uns beschäftigen, sondern das Gotteslob. Und wenn wir nicht mehr hier sind und die Instrumente und die Sänger nicht mehr da, dann dürfen wir das in unseren Herzen tun. Aber wenn wir beeinflusst sind vom Heiligen Geist, dann werden wir diese Dinge bewegen, an die Größe Gottes denken und zum Danken kommen und das mit unhörbarer Stimme tun. Und das wird uns erfüllen. Und es wird uns zunehmend glücklich machen. Ich komme zum dritten Ergebnis. Der fortwährende Dank an unseren Gott und Vater. Ganz eng mit dem verbunden, was ich gerade gesagt habe. Hier spricht Paulus eine weitere Wesensänderung an. Wer Dank opfert, verherrlicht mich. Wir vergessen so oft das Danken. Das geht bei den Kindern los. Das geht bei den Verheirateten weiter. Und das geht in unserer Beziehung zu Gott erst recht weiter. Wie viel nehmen wir als selbstverständlich an von dem Guten, das uns täglich geschenkt wird? Da will uns und soll uns der Heilige Geist in uns erinnern, dass wir das auch formulieren. Und sei es unhörbar, aber Gott gegenüber ausdrücken und dass unsere Grundhaltung in unserem Leben die des Dankbarseins werden möge. Und die des Jammerns zunehmend weggetan werde, der Unzufriedenheit und die Dinge, die uns ablenken vom Danken. Danken schützt vor Wanken, Loben zieht nach oben. Das hilft uns, wenn wir in unserer Beziehung mit dem Herrn Jesus, mit Gott weiterkommen wollen, dann sollten wir das bedenken und ganz bewusst unsere Grundstimmung auch ausrichten lassen von dem Heiligen Geist hin zur Dankbarkeit. Ein weiteres, ordnet euch einander unter in der Furcht Christi, war der letzte Vers in dem von mir gelesenen. Vom Geist erfüllte Gläubige wollen nicht mehr die Hervorragenden sein, die Anerkannten, sondern sie wollen sich von Herzen gerne einordnen als Gleiche unter Gleichen, als Geschwister in einem Kreis der Geschwister. Also ich habe versucht, aber es funktioniert ja gerade wieder nicht. In der Bruderliebe seid herzlich zueinander. In Ehrerbietung einer dem anderen vorangehend. Habt ihr mal überlegt, wenn wir das umsetzen, was das für ein spürbarer Unterschied ist in dem Klima, in allen anderen Gruppen in unserer Gesellschaft, wo jeder irgendwie der Größte sein will, der Erste, der das meiste kriegt. Wenn wir in unserer Gemeinschaft eine Geschwisterlichkeit umsetzen würden, in der einer dem anderen in Ehrerbietung vorausgeht, wären wir, glaube ich, Zeugnis genug. Und es wäre eine beglückende Gemeinschaft. Und wir können uns das ganz locker leisten, auch mal zurückzutreten. Denn wir sind in eine neue Stellung gekommen. Ich zitiere mal den Lutz Schäufler, vielleicht einigen bekannt. Der hat ein Lied gemacht und darin heißt es, wer einem bekannten Menschen begegnet ist, muss das unbedingt seinen Freunden erzählen. Wer einer großen Persönlichkeit die Hand gegeben hat, will sich nicht mehr die Hände waschen. Wer mit dem Präsidenten gefrühstückt hat, wird das in seinem Lebenslauf erwähnen. Große Namen hinterlassen bei vielen einen großartigen Eindruck. Soweit Lutz Schäufler. Und um ein Beispiel zu bemühen, was uns vielleicht näher steht, der eine oder andere nachvollziehen kann. Wir fühlen uns natürlich aufgewertet, wenn der Chef sich für uns interessiert. Sich vielleicht gar bei der Mittagspause an unseren Tisch setzt und ein Gespräch anfängt. Ich möchte uns an dieser Stelle erinnern. Wir wurden von Gott, dem unvorstellbar Großen, dem Allmächtigen, dem Himmel und Erde gehören und der das alles gemacht hat, begnadigt und als seine Kinder angenommen. So groß ist sein Interesse an uns. Eine höhere Stellung als die, ein Kind Gottes zu sein, gibt es nicht. Kein Mensch kann in seinem Leben mehr erreichen. Wenn wir das bedenken, ist es kein Verlust, wenn wir der alten Schöpfung irgendwelche Zugeständnisse nicht mehr machen, wenn wir ihr nicht mehr verbunden sind. Denn wir wissen, dass der, welcher den Herrn Jesus auferweckt hat, auch uns mit Jesus auferwecken und mit euch vor sich stellen wird. Die Gewissheit, dass wir Kinder Gottes geworden sind, dass unser zukünftiger Aufenthaltsort der Himmel ist und die Herrlichkeit Gottes sein wird, unterscheidet uns von all den Menschen, die Gott ablehnen. Eine neue Stellung, unschätzbar, groß und wertgeachtet. Ein letztes, ein neues Ziel. Paulus schreibt, unser Bürgerrecht ist in den Himmeln, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus als Retter erwarten. Wir müssen nicht, wie die Flüchtlinge und die Migranten in unseren Tagen, um eine Aufenthaltsgenehmigung für den Himmel hoffen. Wir haben dort ein Bürgerrecht. Um unser deutsches Bürgerrecht mögen uns manche beneiden, gerade so die auf den Fluchtrouten unterwegs sind. Aber ungleich wertvoller ist das Bürgerrecht, das wir haben. Bürgerrecht im Himmel, in einer wahren, ewigen Heimat. Wenn jemand hier ist, der dieses Bürgerrecht noch nicht hat, lass es dir anbieten. Du kannst es heute und hier bekommen. Da gibt's keinen Antrag, der erst in 8 Wochen bearbeitet wird. Dieses Bürgerrecht, das Wertvollste, das ein Mensch erreichen kann, kannst du sofort kriegen. Den, der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm, damit wir dieses Bürgerrecht bekommen. Damit begann Gottes Schöpfungswerk. Jeder Einzelne, der in Christus ist, stellt einen weiteren Beleg für Gottes universelle Neuschöpfung dar, die er eines Tages ganz und gar sichtbar vollenden wird. Ich lese noch einen abschließenden Vers aus der Offenbarung, und er wird jede Träne von ihren Augen abwischen. Und der Tod wird nicht mehr sein, noch Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und der, welcher auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er spricht, schreibe, denn diese Worte sind gewiss und wahrhaftig.